Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Also sprach Zarathustra. Ein Buch für alle und keinen ist Friedrich Nietzsches bekanntestes dichterisch-philosophisches Werk und gehört zu den einflussreichsten Texten der modernen Philosophie. In vier Teilen, die zwischen 1883 und 1885 erschienen, entfaltet Nietzsche keine systematische Lehre, sondern eine vielschichtige Rede und Bildsprache, in der der fiktive Weiser Zarathustra seine Gedanken über Mensch, Moral, Religion und Zukunft vorträgt. Das Buch verbindet philosophische Diagnose mit poetischer Prosa, Gleichnissen und provokativen Zuspitzungen. Im Zentrum stehen der Übermensch, die Kritik an herkömmlichen Wertordnungen, die Idee der ewigen Wiederkunft und der Gedanke der Selbstüberwindung. Der Untertitel »Ein Buch für alle und keinen« verweist darauf, dass der Text zwar universelle Fragen behandelt, aber nur von Lesern mit der Bereitschaft zur intensiven Deutung wirklich erschlossen werden kann. Es ist damit weniger ein Lehrbuch als ein Werk der geistigen Herausforderung. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, Zarathustra als literarische Gestalt und philosophischer Sprecher. Nietzsche wählt mit Zarathustra eine Figur, die weder schlicht Autor noch bloß literarische Erfindung ist. Der historische Name des persischen Religionsstifters verleiht dem Text Autorität, während die Figur im Werk selbst als verkündender, fragender und sich wandelnder Sprecher auftritt. Diese Konstruktion erlaubt Nietzsche, Gedanken nicht als fertige Lehrsätze, sondern als Rede in Bewegung zu präsentieren. Zarathustra verlässt die Einsamkeit des Berges, geht zu den Menschen und kehrt immer wieder in die Spannung zwischen Distanz und Nähe zurück. Gerade diese Form ist wichtig. Sie zeigt, dass philosophische Erkenntnis im Buch nicht als nüchterne Theorie erscheint, sondern als Erfahrung, Einsicht und Prüfung des Charakters. Der Leser begegnet also keinem klassischen Argumentationsgang, sondern einem dramatisierten Denken, das durch Bilder, Paradoxien und symbolische Szenen arbeitet. Dadurch wird die Philosophie selbst zum Gegenstand einer literarischen Darstellung. Das macht das Werk anspruchsvoll, aber auch eigenständig gegenüber traditionellen Abhandlungen. Zweitens, der Übermensch als Gegenentwurf zum bloß angepassten Menschen. Eines der bekanntesten Motive des Buches ist der Übermensch. Nietzsche beschreibt den Menschen nicht als Endpunkt, sondern als Übergangsstufe, als ein Wesen, das sich noch nicht erfüllt hat. Der Übermensch ist daher kein biologisches Ideal und keine politische Klasse, sondern ein Symbol für Selbstüberwindung, schöpferische Kraft und geistige Neuorientierung. Demgegenüber steht der durchschnittliche, angepasste Mensch, der sich mit Gewohnheit, Sicherheit und Konformität begnügt. Nietzsche kritisiert an dieser Haltung nicht bloß Schwäche, sondern vor allem das Ausweichen vor der Aufgabe, eigene Werte zu schaffen. Der Übermensch steht deshalb für eine Form des Lebens, in der der Mensch nicht nur reagiert, sondern gestaltet. Wichtig ist dabei, dass Nietzsche keine einfache Anleitung gibt, wie man diesen Zustand erreicht. Vielmehr wird der Leser mit einem Ideal konfrontiert, das bewusst offen bleibt und eher als Anstoß zur Selbstprüfung fungiert. Das Motiv ist deshalb so wirksam, weil es eine radikale Alternative zu passiver Anpassung formuliert und die Frage stellt, ob der Mensch mehr sein kann als das, was er bereits ist. Drittens, Umwertung der Werte und Kritik an christlicher Moral. Im Zentrum des Werkes steht Nietzsches Angriff auf überkommene Moralvorstellungen, besonders auf christlich geprägte Wertordnungen. Zarathustra vertritt nicht einfach eine andere Moral, sondern problematisiert die Grundlage moralischer Urteile selbst. Nietzsche sieht in vielen traditionellen Normen Formen der Lebensverneinung, weil sie Demut, Gehorsam und Entsagung stärker betonen als schöpferische Kraft und bejahendes Handeln. Die Forderung nach einer Umwertung aller Werte bedeutet deshalb nicht Beliebigkeit, sondern die Aufforderung, Werte auf ihren Lebensbezug hin zu prüfen. Eine Moral ist für Nietzsche nur dann überzeugend, wenn sie das Leben stärkt, nicht wenn sie es klein hält. Im Buch wird diese Kritik oft in paradoxen Bildern und scharfen Gegenüberstellungen formuliert, wodurch sie nicht als akademische Diskussion, sondern als existenzielle Herausforderung erscheint. Leser werden gezwungen, vertraute Begriffe wie Gut und Böse, Schuld, Tugend oder Erlösung neu zu betrachten. Gerade darin liegt die Bedeutung des Werkes, es zerstört nicht nur alte Sicherheiten, sondern verlangt zugleich die Fähigkeit, neue Maßstäbe überhaupt erst zu denken. Viertens, die ewige Wiederkunft als Prüfung der Lebensbejahung. Die Idee der ewigen Wiederkunft gehört zu den schwersten und folgenreichsten Gedanken des Buches. Sie besagt vereinfacht, dass alles Geschehen unendlich oft wiederkehren könnte. Entscheidend ist dabei weniger die kosmologische Deutung als die existenzielle Wirkung. Kann ein Mensch sein Leben so bejahen, dass er auch seine Wiederholung ohne Vorbehalt annehmen würde? Nietzsche verwendet diesen Gedanken als radikale Prüfung der Haltung zum Dasein. Wer nur unter Bedingungen leben will, wer einzelne Abschnitte seines Lebens ablehnt oder verdrängt, scheitert an dieser Herausforderung. Die ewige Wiederkunft zwingt zur Auseinandersetzung mit Schuld, Zufall, Leid und Freude als Bestandteilen eines Ganzen. Sie ist damit kein bloßes Gedankenspiel, sondern ein Maßstab für die Stärke der Lebensbejahung. Im Kontext von Zarathustra wird diese Idee nicht trocken erklärt, sondern poetisch und meditativ eingeführt, was ihre Wirkung verstärkt. Der Gedanke macht das Buch besonders, weil er Philosophie mit einer extremen moralisch-existenziellen Probe verbindet. Wer ihn ernst nimmt, muss sich nicht nur fragen, was wahr ist, sondern auch, ob das eigene Leben bejahbar ist. Schließlich, poetische Prosa, Gleichnisform und die Schwierigkeit des Lesens, Form und Inhalt sind in diesem Werk untrennbar verbunden. Nietzsche schreibt nicht in einer systematischen Begriffssprache, sondern in hymnischer Prosa, Bildrede und Gleichnissen. Dadurch entsteht ein Text, der weniger erklärt als andeutet, weniger beweist als provoziert. Diese Form ist kein bloßer Schmuck, sondern zentral für die Wirkung des Buches. Weil Nietzsches Gedanken oft nur im Rhythmus, in der Wiederholung und in der Spannung der Bilder erfassbar werden. Zugleich macht genau diese Form das Werk schwer zugänglich. Wer klare Definitionen, lineare Argumente oder praktische Handlungsanweisungen erwartet, wird enttäuscht. Das Buch verlangt langsames Lesen, Deutung und die Bereitschaft, Mehrdeutigkeit auszuhalten. Die literarische Form ist jedoch auch ein Vorteil. Sie erlaubt es Nietzsche, philosophische Einsichten nicht als abstrakte Theorien, sondern als Erfahrungsräume zu gestalten. Dadurch hebt sich Zarathustra deutlich von vielen anderen philosophischen Werken ab. Es ist weder reines Gedicht noch klassische Theorie, sondern eine Hybridform, die Denken und Sprache zugleich auf die Probe stellt. Genau diese Schwierigkeit gehört zu seiner bleibenden Bedeutung. Zusammenfassend, dieses Buch eignet sich besonders für Leser, die sich für Philosophie, Ideengeschichte und literarisch anspruchsvolle Texte interessieren. Wer nur eine leicht verständliche Einführung in Nietzsche sucht, wird hier eher auf Widerstand als auf unmittelbare Klarheit treffen. Wer aber bereit ist, mit Symbolen, Paradoxien und widersprüchlichen Denkbewegungen zu arbeiten, gewinnt einen der bedeutendsten Texte der modernen Geistesgeschichte. Sein Nutzen liegt weniger in konkreten Anweisungen als in der intellektuellen Wirkung. Es schärft den Blick für Moralvorstellungen, für Formen der Selbsttäuschung und für die Frage, ob Werte übernommen oder neu geschaffen werden. Im Vergleich zu anderen philosophischen Büchern unterscheidet sich, also sprach Zarathustra, durch seine poetische Form und seine ungewöhnliche Verbindung von Dichtung, Predigt und Kritik. Es ist kein Lehrwerk und keine geschlossene Theorie, sondern ein Text, der Denken erzwingt, indem er Gewissheiten unter Druck setzt. Gerade deshalb bleibt es für Leser relevant, die Philosophie nicht nur verstehen, sondern als Herausforderung erleben wollen. Wenn Sie unterstützen möchten Friedrich Nietzsche, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald!